Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gast heute befindet sich ja vielleicht noch im Freudentaumel. Guten Morgen, Renate Künast, Grünen-Politikerin der ersten Stunde. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Freudentaumel, wie haben Sie die Tage seit Sonntag verbracht?
Ehrlich gesagt, gar nicht so im Freudentaumel. Ja, da kannst du den ersten Augenblick sagen, wow, wunderbar. Mhm. Aber dann merkt man gleich, das endet wie immer in Arbeit. Ja, in mehr Stimmen heißt mehr Verantwortung. Und es gibt gleich auch europaweit Abstimmungen, also interne Abstimmungen, weil es ja heute gleich wieder losgeht.
Also es hat schon angefangen, dass man sich europaweit gleich zusammengesetzt hat.
Ja, es ist europaweit. Es gibt dann national die Vereinbarung, Telefonrunden und so. Es ist kurios, aber wenn manche Leute denken, man würde immer gleich nur feiern, das kann man sich auch gar nicht erlauben.
Naja, und dann ist ja diese Riesenverantwortung, also jedenfalls was den Stimmenzuwachs hier in Deutschland betrifft, natürlich auch wahrscheinlich mit, Robert Habeck spricht von Demut auch vor der Verantwortung.
Ja, ich war schon mal Ministerin 5 Jahre, deshalb ist gar nicht mein erster Punkt nur Demut, sondern ich sag mal, wow, Vertrauensvorschuss, ja, aber auch eine Erwartung. Und das löst bei mir sozusagen immer so ein Gefühl aus wie, ja, jetzt kannst du nicht feiern und Alkohol trinken, du musst dich jetzt konzentrieren. Das ist der Punkt. Und es geht eben gleich wieder in Brüssel los um die Frage, wer wird was, woraus wir als Grüne ja machen wollen, was wird jetzt passieren? Also das an inhaltlichen Fragen festmachen. Da muss es beim Klimaschutz jetzt wirklich losgehen. Also wie kriegt man radikal CO2 runter, schafft damit dann aber auch noch neue Jobs und ist innovativ, ohne wieder irgendwelche negativen Technikfolgen zu haben. Da haben wir ja lange dran gearbeitet und eine Menge Ideen.
Also ein ganz schön voller Stundenplan. Mit der grünen Politikerin Renate Künast will ich das Thema Europawahl noch ein bisschen vertiefen. Klar, Europawahl. Aber wir gucken ja jetzt auch mal doch gerade in den letzten Stunden sehr stark auf die deutschen Ergebnisse. In Berlin haben die Grünen mit Abstand die meisten Stimmen geholt. Das ist in 9 der 10 größten Städte ja so. Und sie sind von den jungen Wählern überwiegend gewählt worden. Also Grüne vor allem eine junge urbane Partei. Kann man sich darüber also unausgeschlossen freuen?
Ja, es ist schwierig zu analysieren. Natürlich ballt sich in den Städten ein bestimmtes Klientel. Und hatten wir auf dem Land immer etwas schlechtere Ergebnisse. Und jetzt kommt es aber. Aber wir verbinden natürlich Stadt und Land. Also die, die in der Stadt uns wählen, wählen uns auch, weil wir über Landperspektiven reden. Nicht so einfach. Auf dem Land gibt es ja viele Anhänger des Deutschen Bauernverbandes. Der war noch nie grün, ja, obwohl er die grüne Revolution versprach mal. Meinte damit aber was anderes. Also wir machen uns schon viel Gedanken über Regionen, in denen man leben können muss, um ihre Versorgung, aber auch um die Landwirtschaft. Ist ja gerade ein zentrales Problem. Ja. Was wir essen, wie das angebaut wird, hat viel zu tun mit Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Übrigens auch mit dem Erhalt einer intakten Natur für Bauern und nächste Jahrzehnte. Darf man ja nicht unterschätzen, dass man nicht weit kommt, wenn man nur noch von Chemie abhängig ist. Das System wird irgendwann kollabieren.
Ich glaube, das hat auch jeder jetzt inzwischen begriffen.
Na, das sagen Sie so. Ja. Das ist jeder inzwischen begriffen. Nein, es zieht ja immer noch, dass Leute dann den Grünen irgendwas nachsagen. Also heute früh auf dem Weg hierher habe ich ja schon wieder gelesen, wer wieder sagt, wir seien der Luxus und dies und jenes. Mhm. Also es geht mir dann, also irgendwann geht es mir jetzt auch einfach so an mir vorbei, ja. Also weil Leute dann einfach nur darüber reden, Grüne würden mit dem SUV im Bioladen vorfahren und seien großbürgerlich und so, hallo, ich habe in meiner Familie für Bildung kämpfen müssen.
Ich glaube, da hat er auch ganz schön Schläge für bekommen.
Ach, ja, gesagt, ja, so genau. Ja, das sind so absurde Rituale und ich bin der Überzeugung, dass
André Scheuer war das, der sie da so eingetopft
hat. Ja, heute war es aber, ich glaube, Poschardt von der Welt, heute früh wieder. Ja, das ist doch alles das Klapp, Klapp, Klapp. Die jungen Leute nervt das, weil sie sagen, wir wollen nicht diese Rituale von euch da oben sehen, sondern die Frage ist, wie geht es mir in 10 Jahren, in 20 Jahren, ja, in 30 Jahren, ja?
Wo Sie gesagt haben, Stadt-Land, das kennen Sie und daran arbeiten Sie auch schon die ganze Zeit, die Grünen. Wenn wir jetzt in den Osten gucken, Dresden, Leipzig, hohe grüne Ergebnisse und im Land drumherum AfD. Was macht so eine Spaltung mit Ihnen? Was denken Sie da? Was ist jetzt zu tun? Also warum kommt das so gespalten daher?
Ja, das ist Vielleicht ist ja gespalten nicht ganz das richtige Wort. Also manche benutzen das, aber es drückt sich ja auch unterschiedliche Teile von Geschichte aus in diesem Land. Ja. Der Westen hat sich, für den war 1968 sozusagen ein Aufbruch, Schüler, Studenten legten los. Wir haben danach einen richtigen Schub an Pluralismus und Meinungsfreiheit, an anderen Lebensentwürfen, auch neuen Wirtschaftszweigen und so erlebt. Da hat sich was getan. 68 für die damalige DDR war Prag, ja, der Aufstand in Prag und die Frage, wie weit waren die DDR-Panzer schon, waren die eigentlich schon auf tschechischem Gebiet oder nicht? Bestimmte Entwicklung hat es nicht gegeben und es hat aber, das sehen Sie ja ähnlich in den ehemaligen Ostblockstaaten, die jetzt EU-Mitgliedstaaten sind, dass das Pendeln weit nach rechts und links ausschlägt, wenn sie auf der einen Seite erst ein sehr hierarchisches, autoritäres System haben und keine Freiheit, dann schlägt es rückwärts, dann wundert man sich über die bestimmte Ebene von Freiheit. Und ich glaube, dass wir am Ende, wir werden eine Auseinandersetzung führen müssen. Das ist für mich das Stichwort.
Wie machen Sie das denn? Also wie machen Sie das denn
Sie
beispielsweise?
Sie müssen hingehen, Sie müssen mit Leuten reden, Sie müssen vor Ort Angebote und Zusammenhänge erklären. Und es wird immer schwieriger, logischerweise, weil ja zum Beispiel das Netz, da bewegen sich auch AfDler und Pegida-Leute gerade zusammen, sogar mit Identitären, in einer richtigen Filterblase und wird richtig aufgehetzt. Und das für uns ist der große Punkt und der einzige, glaube ich, vor Ort zu versuchen, rational zu argumentieren, gemeinsam die Regionen zu gestalten. Aber dann muss man auch zeigen, dass was welche Folgen hat. Und wenn ich mal ein Beispiel nehmen darf, wenn wir jetzt immer sagen, da müssen mehr Investitionen dahin und. Also da muss man auch sagen, Leute, die Institutionen, Investitionen und so gehen nicht in Regionen, weil ihr Personal nicht mitkommt. Und Teil des Personals muss ja mitkommen, wenn in diesen Regionen Menschenwürde nicht respektiert wird. Da muss man schlicht und einfach drüber diskutieren.
Ja, das ist jetzt die Region hier. Und dann haben Sie Europa natürlich auch schon erwähnt. Und Sie haben jetzt eben auch gerade die ehemaligen Ostblockländer erwähnt. Im Europäischen Parlament haben die Grünen auch deutlich zugelegt. Auch andere Kräfte durchaus. Welche Möglichkeiten bieten sich jetzt? Wie stark kann die EU tatsächlich Klimaschutz in Einzelstaaten, die vielleicht zögerliche Regierungen haben, jetzt pushen? Ohne die Leute da wieder gegen sich aufzubringen.
Ja, das Kuriose ist, man muss ja als erstes die Debatte darüber führen, weil man darf nicht zulassen, dass dieses Klischee geglaubt wird, wo gesagt wird, wir schaffen diese und jene Arbeitsplätze abhängen. Und das sei jetzt das einzige Argument. Die Frage ist natürlich, dass man den Klimawandel vor Ort auch zeigt. Das sehen wir ja heute schon, in welchen Regionen zu viel Wasser oder zu wenig Wasser ist. Wir werden ja nicht ständig Bauern jedes Jahr ausgleichen können. Tun wir mit anderen Gewerken auch nicht. Wir werden den Leuten aber zeigen müssen, wie wir systematisch vorgehen, wie Arbeitsplätze entstehen durch eine Transformation, also durch erneuerbare Energien, wie neue Studiengänge entstehen, weil man Ökodesign, also wie sind Geräte designt, aus welchen Rohstoffen bestehen sie, damit man sie gut recyceln kann. Und so. Das muss man vor Ort zeigen und diskutieren und es brechen, dass immer die Emotionen da drin ist. Und ich glaube, am Ende sehen es die Leute. Es gibt ja auch so längst international Leute, die auf das, wo wir Grüne vor 20 Jahren noch für belächelt wurden, heute genauso gucken, nämlich auf Sonne und Windenergie, auf andere Technologien. Die Leute wollen auch gesundes Essen mit möglichst wenig oder gar keinen chemischen Rückständen. Die Europäische Union wird da ein Gesamtkonzept auflegen müssen.
Also die Klimaschutz und soziale Frage zusammenzubringen, greift nicht weit genug.
Doch, das greift weit genug und ist aber doppelt und dreifach zu denken, Klimaschutz und soziale Frage. Weil die soziale Frage ist die, was ist mit dem Job morgen? Die soziale Frage ist auch, habe ich hier Perspektiven oder organisieren wir durch unsere Art zu leben und zu produzieren und zu transportieren noch mehr Flüchtlingsbewegungen? Ja, Frage, was ist der Job in 5 Jahren? Was ist der Job von denen, die heute Kinder sind, wenn sie ins Erwerbsleben gehen? Darauf vorzubereiten und zu sagen, von der Ausbildung über die Uni bis zur Frage, in was investieren wir? Wie beleben wir Regionen? Die beleben sie ja auch nicht einfach, indem sie ein Institut dahinsetzen, die dann pendeln oder so. Man muss diese Debatte wirklich ernsthaft führen. Da kommen wir im wahrsten Sinne des Wortes gar nicht drum herum. Und wir müssen auch mit allen Erwachsenen drüber reden, dass sie die Folgen ihres Handelns sehen. Also man kann nicht sagen, mach hier eine Investition oder einen Investor zwingen. Man muss auch dafür sorgen, dass die Umgebung so ist, dass die mit ihren Familien kommen wollen und nicht Angst haben müssen.
Renate Künast hier im Studio Grüne. Von Anfang an, da hießen sie in Berlin noch Alternative Liste. Mit Renate Künast soll es jetzt nicht nur um grüne Politik gehen, sondern auch um grünen Alltag. Wobei, das darf sich ja eigentlich nicht widersprechen, oder? Nee. Frau Künast, was sind essbare Städte?
Ach, wunderbares Wort. Es gibt ja eine Bewegung in den Städten, die sich richtig Gedanken machen über, ich sage mal, Gegenwart und Zukunft und sagen, was ist eigentlich im 21. Jahrhundert eine gute Stadt? Also für meine ganz persönliche Lebensqualität fängt es mal an mit, ich muss Zugang zum öffentlichen Raum haben, ja, mich sicher bewegen können, brauche Grünflächen, damit ich nicht Eintritt zahlen muss, wenn ich ja,
mal frische Luft Freizeit, atmen will.
Ja, wenn man frische Luft atmen will, mit Kindern irgendwo rumtoben will und so, bis hin zur Frage, wie ist die konkrete Grüngestaltung, aber auch, was ist die Stadt? Man könnte ja immer sagen, eine Stadt ist, jetzt mit 2 S geschrieben, ist das Land auf. Also so wie wir in den Städten essen, so ist das Land auch gestaltet. Also ja, ob wir Einfalt oder Vielfalt essen und darauf bestehen beim Einkaufskorb, dass es eben nicht nur 2 oder 3 Sorten Äpfel gibt, dass es auch die krummen Möhren im Laden gibt. Und es gibt da, oder wie ist Gemeinschaftsverpflegung, angefangen bei der Kita. Städte haben sich ja im letzten Jahrhundert so entwickelt, dass alles, was Essen ist, daraus verbannt ist. Ja? Selbst wenn Bäume im Stadtpark stehen, fragt man sich ja mittlerweile, warum stehen da nicht auch mal Apfelbäume? Oder Kirschbäume. Die Stare freuen sich, aber wir können ja auch einfach Äpfel ernten mitten in der Stadt. Wenn man sagt, wer kommt, nimmt den Apfel. Ja?
Also das heißt, essbare Städte bauen jetzt im Stadtpark mal einen Apfelbaum an oder im Burggraben Johannisbeeren?
Essbare Städte versuchen das Thema Essen wieder zu ihrem Thema zu machen. Mhm. Das fängt beim Stadtgrüt an, vom Burggraben bis zu öffentlichen Parkanlagen fängt damit an, dass Brachen für Community Gardening, für gemeinsames Gärtnern und so zur Verfügung gestellt wird. Sie fragen sich aber auch, wie essen wir? Was meint das für ihre Gesundheit, für unsere Gesundheit? Was heißt das für die Bauern? Wen und was unterstützen wir? Was heißt das fürs Klima und Artenvielfalt überhaupt? Mhm. Also die Frage, wenn ich jetzt mal die Stadt Berlin nehme, in der Grundschule ist es so, dass die Verpflegung der Grundschüler zu 40% Bio ist. Zertifiziert. So haben sich auch Eltern für eingesetzt, das bloß nicht wieder zu reduzieren. Damit bestimmen sie natürlich was das Essen der Kinder, aber eben auch den Chemieeinsatz in der Landwirtschaft. Ja, und essbare Städte versuchen das an
also,
allen Stellen,
dass man
an denen
auswirkt.
Sie sind.
Ja.
Ja, auch wirklich, sie versuchen nicht nur selber zu essen oder hier und da eben den Apfelbaum zu haben oder Gartenprojekte, sondern ganz verschiedene Fragen von der eigenen Gesundheit, Chemieeinsatz, also ein Stück raus aus der Agrarindustrie bis zur Lebensqualität zu denken.
Ja. Sie haben jetzt ein Buch rausgegeben, da geht es um Urban Gardening, also um gemeinschaftliches Gärtnern in der Stadt. Sind Sie beteiligt? Haben Sie einen Garten hier in Berlin?
Oder nee, einen Gartenstück, hier biete ich nur Balkonien, aber wir haben in Schleswig-Holstein, wo mein Mann aufgewachsen ist, ein kleines Häuschen. Mhm. Da gibt es einen wunderbaren
Garten. Sie
gärtnern
gern?
Ich gärtnere gerne, genau. Ich muss das auch wachsen sehen. Und bei mir dürfen aus den Hochbeeten auch die Nachbarn ernten, weil, und wenn ich dann nicht so oft da bin, aber das macht mir gar nichts. Das ist ja eine schöne Art, das zu teilen. Ich muss es wachsen sehen und ich freue mich. Also ich kann auch wunderbar auf Balkon setzen und freue mich, wenn um mich rum lauter, nicht so gefüllte, lauter offene Blüten sind. Das ganze Jahr ein Nahrungsangebot und da Bienen und Hummeln und so um mich rum brummeln. Die interessieren sich auch gar nicht für mich, sondern für die Blüte.
Also Sie meinen wegen Angst, gestochen zu werden?
Ja.
Kleingartenprojekte oder Schrebergärten, ich meine, das ist ja ein uraltes Thema. Urban Gardening ist jetzt in den letzten Jahren unglaublich im Kommen, dass man gemeinschaftlich sich zum Beispiel auch Brachflächen erschließt und da mobile Gärten draufstellt. Das heißt also irgendwelche Eimer füllt oder auch Hochbeete baut und dann in der Gemeinschaft da, in der Nachbarschaft dann gemeinschaftlich da gärtnert. Sie stellen verschiedenste Gartenprojekte vor, von München über Nürnberg, Dresden, Leipzig, Göttingen haben Sie. Berlin, Bremen und also ganz, ganz, ganz viele Städte. Gibt es ein Projekt, was Sie am meisten beeindruckt hat?
Es ist nicht das eine. Also mir hat dabei beeindruckt, ich kam ja auf das Buch, weil ich einfach bei verschiedenen Projekten war und dann dachte, wow, da tut sich ja was. Und eben auch merkte, das ist nicht nur so, dass ein paar Liebhaberinnen und Liebhaber hier ein bisschen gärtnern, sondern dass sich das verbindet mit diesen Stadtentwicklungsfragen, mit einer Ernährungsdebatte und so. Und dann habe ich ja selber dabei noch gelernt, welche Vielfalt an Projekten es gibt. Also sag mal, wenn Sie fragen, was ist das Schönste? Am Zweifelsfall ist immer eines der nächsten das Schönste, meinetwegen in Berlin das Himmelbeet oder den Prinzessingarten, den fast alle kennen, aber es gibt mittlerweile viel mehr. Mich hat beeindruckt die Stadt Andernach, die sozusagen ihr öffentliches Land 2010, als es ein Biodiversitätsjahr gab und es Fördergelder gab, ja, mal auch mit Blick auf Gemüse und so, doch mal das in die Stadt zu holen, um Biodiversität darzustellen. Da haben die einfach Mitarbeiter da aus der Verwaltung, der heute noch dabei ist, haben dann gesagt, ja, dann machen wir halt mal sozusagen Stadtgarten auf anderen öffentlichen Flächen, bauen wir mal Gemüse an. Und war selber verwundert, dass ihm dann und vielen anderen gegen Ende des Jahres klar war, das machen wir einfach weiter. Hm. Also erst war es nur die Idee, jetzt gibt es mal einen Fördertopf, machen wir mal ein Projekt dieses Jahr. Sie machen immer noch. Und mittlerweile werden ja auch die Stadtfeste daran ausgerichtet. Wenn die ein Schwerpunktjahr 100 Sorten Tomaten haben, dann ist das Stadtfest im Herbst.
Tomatenfest.
Das Tomatenfest. Und alle müssen sich vorstellen, um das zu machen. Was mich aber auch begeistert hat, wenn ich mal ein anderes Projekt mache, also neben denen, die einfach Anwohner vor Ort machen, gibt es ja schon andere Sachen, die sich, ja, die diese Idee anders aufnehmen. Die Gemüsewerft in Bremen. Heißt natürlich am Hafen Gemüsewerft, ja. Die wird betrieben von einer gemeinnützigen GmbH, die mit Menschen mit Behinderung arbeitet, die ihre Jobs da haben. Darüber wird es auch über diese Eingliederungshilfen zum Teil finanziert. Ein Gärtner angestellt, sie gärtnern dort. Am Wochenende kann man da selber seine Möhren ernten, dann wird gewogen, kann man sie kaufen. Es gibt da alles Mögliche, vom Sommerkino bis Yoga-Veranstaltungen. Sie haben einen alten Straßenbahntriebwagen da, in dem man auch mal schön mit weißer Tischdecke essen kann, also es auch mal buchen kann. Ein Träumchen, dieser Ort. Und die zum Beispiel sind, ja, die haben eben so viele Dinge miteinander verbunden. Aus der Ecke habe ich auch das Wort Stadtwirte. Also wir kennen immer Landwirte. Jetzt sagen sie, es wird in Zukunft auch Stadtwirte geben. Mhm. Warum finanzieren wir eigentlich nur mit Subventionen die Landwirte und nicht auch später mal die in der Stadt, weil es doch eine Gemeinschaft, eine Aufgabe für das Gemeinwesen ist.
Ja, jetzt kommt man natürlich in der Stadt an bestimmte Grenzen im Stadtraum. Ja. Ich habe ja gesagt, es werden auch viele Brachen besetzt oder der Gedanke der Selbstermächtigung, wie wir es am Anfang hat, der auch eine große Rolle gespielt. Und dann sind es ja häufig die Sachen, die dann kollidieren, nämlich der andere Schwerpunkt Wohnungsbau. Also dann ist die Brache irgendwann doch zum Bau freigegeben.
Ja, das haben wir ja bei den Kleingärten und so auch als Problem. Und
ja, und auch wirklich eine große Diskussion.
Ja, ist eine große Diskussion und müssen wir aber stehen, da, also kommen wir gar nicht drum rum. Warum?
Also müssen wir führen, meinen Sie?
Mhm. Ja, also wir müssen die Diskussion in den Konflikt stehen sozusagen, um diese verschiedenen Interessen zueinander zu bringen. Aber klar ist ja auch, Wohnen kann man nicht einfach als Totschlagsargument dahinsetzen, ja, und sagen, jetzt haben wir keine andere Idee, als zu sagen, die Fläche ist jetzt nicht mehr Garten, sondern da wird Wohnungsbau passiert, sondern wir müssen für die Städte, weil es ja auch immer heißer wird, ja auch Luftschneisen haben und so. Ja, wir müssen, weiß man ja, unter einem schönen alten Baum ist 2 Grad kühler und die Luft ist auch besser. Und die Städte können ja nicht sich immer weiter aufheizen. Also wir wissen ja auch, dass es dann frühere Todesfälle gibt und. Und irgendwo muss ja Artenvielfalt erhalten werden. Das ist nicht nur Aufgabe des Landes, sondern auch der Stadt. Wir müssen da kreative neue Ideen haben. Also die Frage ist immer, wo verdichtet man beim Bauen und konzentriert sich? Wie hoch baut man? Bis hin ja zu der ja eigentlich Geschichte, die verrückt klingt, aber man fragt sich immer, warum haben wir es verpennt? Diese ganzen Flachbauten, die wir haben, zum Beispiel Supermärkte. Supermärkte, zum Glück gehen die ja jetzt auch los und sagen, wir reißen ab und bauen neu. Dann bauen wir es so, dass unten ein großer Supermarkt ist und dann kommen 4, 5 Stockwerke.
Oben wohnen die Kunden.
Wohnung, ja, na, überhaupt. Das ist doch eigentlich kurios, dass wir es nicht gemacht haben. Oder zweite Idee, gibt es an verschiedenen Stellen auf dieser Welt schon, die Hamburger diskutieren es, Berlin fängt auch jetzt damit an, dass man einfach Stadtring oder Autobahn überdacht. Das wäre dann, wenn Sie sozusagen eine Kleingartenfläche brauchen für Wohnungen, auch aus Staategründen, bieten Sie denen eine Ersatzfläche, indem Sie das überdachen. Also natürlich muss es statisch so bauen, dass sie quasi eine Grünfläche haben. Eine schön schmal, langsam auslaufende Grünfläche. Und obendrauf haben sie dann sowohl Stadtpark als auch Flächen für Gärten.
Ideen, wie man eben genau solche Punkte Wohnen und Leben in der Stadt tatsächlich verbinden kann. Renate Künast hier zu Gast. Wir haben eben gerade über Stadtgärten gesprochen. Sie waren aber mal vor allem Landwirtschaftsministerin, Renate Künast. Da haben Sie, 2001 bis 2005 war das, ne?
Ja.
Erste Grüne überhaupt in dem Amt.
Ja.
War ein ganz schöner Sprung ins kalte Wasser, oder?
Ja, da irgendwann habe ich später mal gesagt, gut, dass ich nicht alles wusste vorher, sonst wäre ich vielleicht erschrocken gewesen. War ein Sprung ins kalte Wasser, aber Ich hatte ja glücklicherweise schon 2 Jahre vorher ein bisschen beobachten können, was die anderen Kollegen machen, also Joschka Fischer, Jürgen Trittin, und hatte schon beim Hingucken eines gelernt: Die wichtigste Aufgabe als Ministerin, als Minister ist die allererste, nämlich wie stellst du dir dein Team zusammen und wie machst du deine Arbeitsstruktur mit dem Haus? Weil am Ende ist man es nicht ganz alleine, weil man das ja auch gar nicht alles bewältigen kann. Es müssen einem Leute Sachen vorbereiten, mit für sorgen, dass die Vorlagen gut sind. Ja, und insofern konnte ich dann doch strukturiert daran gehen. Leider gibt es ja keinen Lehrgang für Minister, merkt man manchmal, ne?
Ja, Sie kommen ja gar nicht aus der Landwirtschaft. Also Sie sind eigentlich Juristin. Doch, Sie nicken, Sie kommen aus der Landwirtschaft?
Nein, ich nicke, ja, ich habe gleich weitergedacht.
Ach so.
Als Sie dann Juristin sahen, ja, wissen Sie, das Landwirtschaftsministerium ist voller Juristinnen und Juristen. Sie haben da Agrarökonomen und Juristinnen und Juristen und kaum andere Gewerke. Aber vielleicht ist das auch die Stärke, weil es dann auf die Person und die Arbeitsweise ankommt. Ja, vor kurzem hat mal jemand bei Twitter geschrieben, Renate Künast war in der ganzen Geschichte des Landwirtschaftsministeriums die Einzige, die nicht Lobbyistin für Agrarindustrie war.
Wie sind Sie denn genau, weil da mussten Sie ja dann tatsächlich mit Menschen dann auch wirklich Kontakt aufnehmen, denn anders geht es nicht. Sie können ja nicht befehligen und jemanden nicht mitnehmen. Darüber haben wir ja auch gerade am Anfang schon gesprochen. Wie sind Sie miteinander klargekommen, die Agrarlobby, der Bauernverband? Wie war die Kommunikation?
Anstrengend. Es war ja erstmal im Haus so, die haben immer andersrum gearbeitet und waren schon verwundert darüber, dass es bei mir plötzlich Besprechungen und Vorbereitungen gab. Auch für jede neue Ratspräsidentschaft. Auf der europäischen Ebene, was sind deren Pläne für welche Dinge? Wie wollen wir uns einbringen? Was wollen wir fordern? Also ich habe es einfach mal systematisiert und habe dann auch immer alle möglichen Fachleute mitgenommen. Der Bauernverband hatte mal gesagt, wir haben noch jeden Agrarminister klein gekriegt. Da habe ich gedacht, wir werden sehen. Ja.
Aber es soll ja kein Kampf sein.
Der Punkt ist ja der, wenn du da kommst und sagst, dann hast Vorstellungen. Ja. Natürlich hast du die, bist gewählt, hast Vorstellungen und sagst, ich will mehr Ökolandbau, ich will auf Gesundheit achten, auf Natur, Klima und Artenvielfalt, weil es uns die Lebensgrundlagen wegnimmt. Anders als heute war das damals, wurde es damals für besonders putzig gefunden. Ja. Aber es war eigentlich alles absehbar. Sie müssen sich auch da der Debatte stellen. Also ich meine, ich habe einen Bauerntag erlebt, da waren in Münster 6.000 Leute in der Halle und alle waren total aufgeheizt. Das müssen Sie, ja, das muss man stehen und unbeirrbar sein. Ich habe eigentlich immer versucht zu reden, habe ich später auch als Reaktion gekriegt. Ich habe mich einfach interessiert, habe geredet, habe Termine angeboten, auch in größeren Runden, damit alle Interessenten an dem Thema, eben nicht nur die eine Lobbyseite, sondern auch die, die für Tierschutz und für Umweltlobbyarbeit gemacht haben, zusammensitzen. Und wir haben versucht, die Fakten auseinanderzudröseln. Ja. Oder bei BSE war damals die Erwartung gleich, ich solle jetzt sofort sagen, ich esse Rindfleisch. Ich habe gesagt, ich sage erstmal gar nichts, sondern ich kläre das auf. Und wir sind in die Schweiz gefahren und haben da zwei, drei Tage uns mit den Schweizern, die das ressortübergreifend machten, schon lange Jahre, und Wissenschaftlern hingesetzt, um einmal das Gesamtproblem zu durchschauen, quasi rund ums Rind zu gehen, vom Futtermittel bis was weiß ich, um rauszufinden, wo könnte es herkommen, aber auch, was sind die Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt alle ergreifen müssen. Bin wiedergekommen, haben ein Programm daraus entwickelt, und wenn dann der Bauernverband meckerte wegen irgendwas, was ihm nicht passt, habe ich gesagt, das haben wir jetzt mit so viel Wissenschaft und Praktikerwissen entwickelt, das ist jetzt ein Jahr implementiert und danach können wir gucken, was wirkt wie. Mhm. Und das war am Ende, glaube ich, diese Aufklärung, dieses Recherchieren und dann die Klarheit und sich daran dann aber auch halten. Das war mein Rezept.
Sie haben jetzt mehrfach, glaube ich, gesagt, man muss das stehen. Man muss sich dieser Auseinandersetzung, man muss sich der stellen und man darf da auch nicht irgendwie zart beseitet sein. Also in diesem ganzen Metier darf man nicht zart beseitet sein. Sind Sie 1955 in Recklinghausen geboren. Sind Sie im Elternhaus schon so, also diskutierend, politisch diskutierend aufgewachsen? Also ist das irgendwie so in Fleisch und Blut? Also ich stelle mich der Debatte?
Es war genau andersrum. Ich war klein und schüchtern und es war ein doch sehr, sehr strenges Elternhaus. Mein Vater kam von einem Bauernhof in Thüringen, da war es streng, da wurden Kinder geschlagen, ich auch. Das war sehr streng und ich war eigentlich wirklich schüchtern und ich musste mir allein zur Realschule gehen zu dürfen, sehr systematisch erkämpfen. Glücklicherweise hatte ich eine wunderbare Grundschullehrerin, die sich auch für mich eingesetzt hat. Während mein Vater sagte, hatte er nicht anders gelernt, die ist ein Mädchen, die heiratet ja doch. Das war seine Vorstellung, wie das gehen sollte. Nein, ich habe es mir Schritt für Schritt erarbeitet. Und ich weiß noch, wie ich dann als Jugendliche im Ruhrgebiet lebend wir die Debatte über Kohle geführt haben. Und dann kam es, ja, jetzt Atomkraft, das ist alles so sauber und toll. Und spätestens, also da hat es eigentlich angefangen zu sagen, können wir mal über die Folgen reden. Ja, genauso wie, was war eigentlich in der NS-Zeit, was habt ihr gewusst? Antwort, wir haben nichts gewusst, wir hätten auch nichts ändern können.
Haben Sie dann weitergefragt?
Ja, weitergefragt, aber irgendwann wurde es auch sehr, sehr autoritär beendet. Aber für mich war, hat sich eigentlich daraus was entwickelt. Ich will nicht so starr sein. Ich will auch in den Spiegel schauen können und selber Verantwortung übernehmen. Und wenn Sie dann einmal den Weg gehen und fragen, ja, ich weiß auch nicht, wo am Ende die Stärke herkommt, aber dann war für mich klar, das geht auch nicht rückwärts. Ich habe dann schon den Hang, die Dinge aufzuklären und zu gucken, wie kann ich lauter kleine Figürchen aufziehen, damit es sich in die andere Richtung positiv entwickelt. Mhm.
Sie sind über die Sozialarbeit und dann eben Juristerei.
Dann das Jurastudium.
Ja. In die Politik. Gab es irgendwo einen Punkt, wo Sie gesagt haben, also ich meine, also Sie haben jetzt eben, also ich gucke, was so die Einzelteile sind, rede mit allen und dann will ich es auch verändern. Wann kam der Punkt, ich will das in der Politik verändern? Also ich bin Politiker.
Kurioserweise hat jetzt hier auch ein bisschen die Frauenquote geholfen, die ja eigentlich keine Frauenquote ist, sondern die Abschaffung der 100% Männerquote ist, ja, um es mal präzise zu formulieren. Naja, immer auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu organisieren eigentlich. Auch man muss Politik machen, ja. Da war, als ich dann nach Berlin kam, war es relativ bald ja so, ich kam 76 nach Berlin, so, dass sich Leute trafen aus den unterschiedlichsten Gruppen, sich trafen und sagten, wir machen jetzt selber Politik, weil es einfach viele von Frauengruppen, über Umweltgruppen, Friedensgruppen, sogar noch ein paar K-Gruppen dabei, die sagten, so wie die großen Parteien, damals waren sie noch groß, ja, agieren, so wollen wir nicht, wir wollen anders damit umgehen, Gleichheit der Geschlechter, damals war auch schon die Umwelt, die Friedensfrage da. Und hat man geguckt und hat gesagt, wir haben eine 5%-Hürde. Wenn wir uns zusammentun, muss es doch möglich sein, dass wir zusammen mit einem gemeinsamen Nenner diese 5%-Hürde überschreiten.
Aber den
und
gemeinsamen Nenner zu finden, das ist ja auch...
Das war extrem schwierig. Also da gab es schon viele Windungen und Wirrungen. Aber da gab es eine Aufbruchssituation, die auch mich angesteckt hat. Dann bin ich sozusagen, damals hieß es in Berlin, wie Berlin und Hamburg waren wir ja ein bisschen früher als die Grünen. Ein, zwei Jahre, ja, hieß es dann Alternative Liste. Da bin ich hin und wenn du dich dann engagierst, jetzt kommt das Stichwort Quote, irgendwann war klar, Frauen müssen sich mit der Kandidatur auseinandersetzen, weil dann Leute rumlaufen und sagen, wir haben Doppelspitzen, welche Frau will. Irgendwann habe ich mal bei einem einfachen Job Ja gesagt und dann habe ich gemerkt, die Jungs kochen auch nur mit Wasser. Auch wenn sie es sehr eloquent darstellen, wissen sie kein Deut mehr als ich. Und es hat mir auch ein bisschen Mut gegeben. Und viele Dinge haben sich dann Schritt für Schritt entwickelt.
Sagt Renate Künast hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir hatten gerade die Landwirtschaftsministerin. Wir hatten überhaupt ihren Einstieg in die Politik. Jetzt waren Sie ja von der Juristerei hergekommen. Es war Ihnen ja wichtig. Ist der wichtigste Job für Sie, den Sie in der Partei, also neben Fraktionsspitze und so weiter gemacht haben, ist das Wichtigste eigentlich die Rechtspolitikerin, also der Rechtsausschuss, in dem Sie jetzt 4 Jahre waren?
Für mich verbindet sich das ja kurioserweise, weil warum habe ich Jura studiert, was ich mir als Kind und Jugendliche nie im Leben zugetraut hätte?
Nee, ja. Oh Gott,
ja, das erzählt. War in meinem Kreis, ich war ja die Erste, die überhaupt zur Realschule ging. Das war so, in unseren Kreisen war Jura, Medizin, das war eine andere Welt. Kurios, ist aber zum Teil heute noch so. Ja. Das war jetzt unser Ausflug ins Thema Bildung. Wie unterstützen wir eigentlich junge Leute, aus sich was zu machen und nicht Angst vor bestimmten Themen zu haben. Ich habe gemerkt damals, das hat mich auch animiert nach der Sozialarbeit, dass ich als Sozialarbeiterin von jedem so ein bisschen weiß und ich wollte mich spezialisieren, ja, sozusagen irgendwo oder besser vertiefen. Und dann fiel mir auf, gerade auch durch die Anti-Atomkraft-Bewegung und anders, dass die Paragraphen enorm wichtige Sache sind. Ob da soll, kann oder muss steht, ist, ja, ob etwas ein Regelfall ist oder eine Ausnahme. Da habe ich plötzlich gemerkt, wow, oder wie die Fördertatbestände sind. Da steckt so viel Musik drin, wenn du was verändern willst. Und das hat mich eigentlich animiert. Und heute bin ich immer noch, das wohnt in mir, da bin ich Ja, auch mit Pavlovschem Reflex bei allen juristischen Fragen stehe ich sozusagen sofort auf. Und ich glaube, dass das ja eine ganz spannende Sache ist, weil wenn man Gesetze macht, Veränderung, entscheidet man natürlich so, man multipliziert sich, ja. Man entscheidet eine Vielzahl von Fällen, die dahinter kommen. Du machst damit Türen auf oder zu. Ja, meinetwegen nehmen wir das vorhin Quote, ja, dass man bei Gleichstellungsgesetzen und Quoten sagt, das Minimum, dann schaffst du natürlich auch einen Zwang dazu, dass Unternehmen sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie Frauen finden müssen. Ja. Sonst glauben die in den Vorständen immer, kompetent seien nur Männer, dann finden sie auch nur Männer. Da gibt es so viele Fragen. Oder auch wie du jetzt meinetwegen im wirtschaftspolitischen Fragen bei der Folgenabschätzung und so, wie man jetzt Klimafragen damit reinbringt. Oder beim Tierschutz, ja. Massentierhaltung und dann und Tiere in die Verfassung zu schreiben. Das sind ja Strukturelemente. Ja.
Also da kann man eigentlich noch mehr dann bewirken, noch mehr an den Reglern sitzen. Ist da der Rechtsausschuss das Richtige?
Nein, nicht nur. Aber das Wissen darum ist das Richtige. Ja. Sie können ja, juristisch können Sie ja eigentlich an jedes Thema ran. Also für mich persönlich war es so, es hat mich gelehrt, Sachen zu strukturieren. Jetzt ist das keine Naturwissenschaft. Da kann man nicht sagen, so oder so ist das physikalische oder chemische Gesetz. Es ist Ausdruck von Mehrheiten in Parlamenten. Ja. Es ist auch Ausdruck von Machtverhältnissen, was in den Gesetzen steht. So wie man früher den Diebstahl viel schärfer bestrafte als die Körperverletzung. Warum? Weil die Leute, die Eigentum hatten und das BGB geschrieben hatten, oder das ist auch das Strafgesetzbuch und so, ja, ihre Interessen in das Gesetz gegossen haben. Und es ist so, dass sie in ganz vielen Bereichen kommt es wie der Volksmund immer sagt, aufs Kleingedruckte an, aber auf die genaue Regel, das strukturiert aber was. Wer hat einen Anspruch? Wer hat keinen Anspruch? Und das schnell formulieren zu können, finde ich eine ganz spannende Geschichte, weil man damit von Sozial- bis Umweltpolitik was regelt.
Was Politikerdasein ja immer mit sich bringt, ist in der Öffentlichkeit stehen. Und das kann, da kann man einfach sehr viel bewirken, aber man muss auch sehr viel wegstecken. So in Anklängen hatten wir das schon. Sie haben 2017 ein Buch geschrieben, Hass ist keine Meinung. Da war nämlich vorweggegangen, dass Sie in der Öffentlichkeit stehend extrem angegriffen worden sind. Und Sie haben etwas Ungewöhnliches gemacht. Sie haben diejenigen, die Ihnen da Hassposts geschickt haben, aufgesucht. Was waren denn das für Begegnungen?
Mindestens kann man sagen, sehr skurril und unangenehm, aber es gab auch viele, die ich als durchaus positiv empfand, weil, also ich habe mich ja auch schon in allen gesellschaftlichen Gegenden bewegt, ja, oder selber gelebt. Insofern sind mir bestimmte andere Situationen nicht fremd, aber eigentlich habe ich am Ende gelernt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die in einer immer komplizierteren Welt nicht mehr verstehen, was los ist. Und das liegt nicht an ihrer Dummheit, sondern daran, dass das so kompliziert ist, nicht hinreichend erklärt wird, man nicht redet und sicherlich in manchen politischen Bereichen die Schwerpunkte falsch gesetzt werden. Weil einer zum Beispiel sagte, kümmert sich auch mal jemand um uns. Ja? Weil er sagte, ständig wird irgendjemand gerettet. Die Zusammenhänge sind gar nicht klar. Da ist jetzt das Internet auch nicht hilfreich, weil da ja gerade Rechtsextreme sozusagen die Gefühlsebene immer ansprechen und Ängste nochmal anheizen, damit sozusagen der Verstand ausgeschaltet ist. Der andere Punkt war aber eben auch zu sehen, wie sehr Leute schon in so rechtsextremen Erklärungsmustern leben, sich organisieren. Und je mehr ich mich dann auch danach mit dem ganzen Thema, was ich heute noch tue, beschäftige, mit Hate Speech und so, mit dem Hass, desto mehr merke ich, dass eine der größten Gefahren ist, dass es bei uns zum Beispiel nicht nur Rechtsextreme gibt, sondern dass sie sich auch mithilfe des Netzes organisieren und sich verbreiten. Manchmal weniger, als man denkt, aber die Wirkung und die Hassausbreitung ist erschreckend hoch.
Das heißt, das war das Angebot, auch miteinander zu reden. Aber irgendwo ist dann Angebot Ende und wird nicht mehr geredet, sondern das muss dann dagegen vorgegangen werden.
Natürlich, man muss Grenzen zeigen. Dazu haben wir ein Strafgesetzbuch. Also ich habe eine Menge an Anzeigen und Strafanträgen gestellt. Da kommt man natürlich auch relativ schnell ans Ende. Warum? Weil bei uns zu Recht die Meinungsfreiheit hochgehalten wird. Auch der Bundesgerichtshof das immer sehr stark definiert und muss sehr konkret sein, um überhaupt bestraft zu werden. Und im Bereich Rechtsextremismus gibt es ja ein Handbuch Mediengerilla, die also lernen und analysieren, wie die Rechtsprechung ist, ja, von höchsten Gerichten, um immer direkt drumherum zu formulieren. Nicht ich tue was, sondern wenn jemand das tun würde, dann würde ich mich freuen. Wenn ich von Ihnen würde ich auch gerne ein Enthauptungsvideo sehen. So. Ich bin dazu übergegangen, jetzt auch zivilrechtliche Schritte zu ergreifen, weil das viel früher greift. Aber ich glaube, der allergrößte Punkt ist ja, die Gesellschaft lebt davon, dass wir als und der Rechtsstaat, dass wir als Gesellschaft aufstehen und uns wehren. Das findet an jedem Arbeitsplatz, in jedem Lehrerzimmer oder sonst wie statt, dass man, wenn jemand total abfällig über einen anderen redet, dass man einfach die Stimme erheben müssen und sagen muss, nicht nee, weil alles, was wir politisch machen an Projekten und so, nützt nichts, wenn es nicht in der Breite engagiert vertreten wird.
Und deshalb gehen Sie unter anderem eben auch in viele Diskussionen mit Ihrem Buch Hass ist keine Meinung. Renate Künast, das haben wir ja schon mitgekriegt, geht keine Auseinandersetzung aus dem Weg, sprüht Feuer, Power und hat die ganze Zeit auch was zu tun, auch hier nebenbei im Gespräch immer wieder Notizen machen. Frau Künast, wo entspannen Sie?
Ja, zum Beispiel im Garten oder auf dem Balkon oder bei einer tollen Shiatsu-Massage oder beim Schwimmen oder beim Lesen. Weil entspannen heißt, wenn Sie ein spannendes Buch haben, wo die Geschichte Sie fesselt, dass Sie ja den ganzen Rest weg haben. Ja.
Müssen Sie sich da extra auch in Ihren Stundenplan reinschreiben, irgendwie eine Stunde Entspannung oder schaffen Sie das irgendwie so neben, können Sie sich die so nehmen? Also dieses Abschalten, mir scheint bei Ihnen das Abschalten, kann ich mir gar nicht so einfach vorstellen.
Ja, man ist natürlich, also wenn du Politik machst und so, da ist, glaube ich, der größte Punkt, dass man immer Informationen hat, das Gehirn, aber auch so trainiert ist, automatisch sehr schnell mit den Synapsen Zusammenhänge herzustellen und so. Das ist aber dann auch nicht anstrengend, weil es einfach getrainiert ist, ja. Also ich meine, ich würde ja auch Stabhochsprung für mich für unmöglich halten, während einer, der das macht, weiß, wie es geht, ja. Ist der eine Punkt, nein, aber ich habe schon gelernt, abzuschalten. Das ist eigentlich auch eine Notwehr, sonst funktioniert es gar nicht. Ich glaube ja, dass Politiker auch gut beraten sind, nicht zu sagen, wow, ich habe so viel zu tun, ich habe nie Freizeit. Das ist dann ein Organisationsfehler. Man soll sich schon um sich selber kümmern, auch um seine Kraft zu erhalten und es gehört zum Leben dazu. Also ich organisiere immer, dass ich lange Wochenenden habe, mal, dass ich Urlaub mache und so. Das wird quasi als fester Termin frühzeitig in den Kalender eingeschrieben, sorry, sonst macht man ihn nicht. Das wäre ein Anfängerfehler.
Eingetrieben ist vielleicht gar nicht so schlecht, was Sie da gesagt haben, Renate Künast. Dankeschön. Rein ins Grüne, raus in die Stadt. So heißt das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, über Urban Gardening. Dankeschön, dass Sie hier zu Besuch waren, dass Sie uns besucht haben.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.